Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Willkommen zum Politik-Podcast Nummer 378. Unser Thema heute, nachdem wir ja schon vorgestern einen Politik-Podcast zum Thema Trump und die Folgen gemacht haben, ist das Thema Ursula von der Leyen, ihre Wahl und die Folgen heute. Klaus Remme ist mein Name, bin in Brüssel und in Straßburg sitzen
Caroline Born
und Christian Feld.
Caroline Born, meine Kollegin in unserem Studio Brüssel, Christian Feld, vielen vermutlich bekannt, ARD, Fernsehen, ein Kenner der europäischen Szene, nicht erst seitdem er jetzt wieder in Brüssel ist, sondern Christian, sag kurz, was du warst, vorher schon Korrespondent hier.
Ja, ich hatte das Vergnügen und teilweise auch die Last, dass ich von 2011 bis 2016 schon mal die EU beobachtet habe mit all den Krisen, sei es die Finanzen, sei es die Migration und sei es der Terror, der in Brüssel dann passiert ist.
Wunderbar, danke für deine Bereitschaft, hier mit uns zu diskutieren. Schauen wir auf das, was sich gestern dazu getragen hat. Wir haben ja praktisch seit dem Wahlabend darüber geredet, ob es Ursula von der Leyen gelingen würde, angesichts der Ergebnisse, die auf dem Tisch sind, eine Mehrheit, die ja fordernd ist, 361 Stimmen musste sie für sich gewinnen, zusammenzubringen. Das hat eine Zeit lang gedauert. Es musste zunächst einmal die Nominierung gesichert werden. Das Ganze ist also ein Verfahren und es ist ein langer Weg hin zu einer neuen Kommission, ein Weg, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Aber diese Wahl gestern, das war möglicherweise der Höhepunkt und auch der, bei dem wir gerätselt haben, erleben wir hier möglicherweise ein Waterloo und ein Scheitern der Kommissionspräsidentin oder schafft sie es tatsächlich? Ich will mal bei dir anfangen, Christian. Wenn du zurückblickst, nicht nur auf den gestrigen Tag, sondern auf die Plenumswoche, die hinter uns liegt. Wir sind ja vermutlich alle am Montag angereist. Was ist hängen geblieben?
Also bei mir ist erstmal hängen geblieben, dass es sich wirklich abgezeichnet hat. Je näher es an diese Entscheidung ranging, hat sich dann doch abgezeichnet. Es wird reichen, es wird nicht scheitern. Aber gleichzeitig, was mir so ein besonderer Moment, der mir hängen geblieben ist, nachdem sie dann am Donnerstag ihre große Rede gehalten hat, nachdem sie vorher ihre 30 Seiten politische Leitlinien auch schon öffentlich gemacht hat, durften ja die einzelnen Fraktionen und auch ihre Unterstützer dann da mal sprechen. Und da hätte man ja denken können, die sagen jetzt, oh, finden wir gut. Da hatte ich noch so den Eindruck, alle wollen die Karten nochmal am Mann oder an der Frau spielen, wollten noch nicht sagen, wir sind dabei, um dann diese Spannung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Aber es war da ja völlig klar, das wird reichen.
Caro, wie war es bei dir?
Ich fand es sehr interessant, dass die Leitlinien, die du gerade angesprochen hast, dass die wirklich erst am Morgen kamen, also gegen 8 Uhr. Ich weiß nicht, wie viele wenige Menschen, die wirklich schon vorher hatten, aber dass Ursula von der Leyen in diesem Verfahren sozusagen bis kurz vor Schluss die Fäden in der Hand hatte. Und sie hat diese Leitlinien auch selber geschrieben, also die wurden nicht gemeinsam verfasst. Das ist eine Art Destillat der Gespräche, die sie mit den verschiedenen Fraktionen geführt hat. Aber dass sie dann auch den Fraktionen nicht die Chance gibt, sich wirklich intensiv damit zu befassen, sondern das Ganze zeitlich terminiert. Und dadurch ja auch ein bisschen den Wind rausnimmt, dass diese Leitlinien noch groß zerredet werden können. Also im Prinzip bis zum Ende durchorchestriert.
Ich glaube auch, diese Leitlinien, die wurden bis zum letzten Moment im Arbeitskasten gehalten. Also mit den Abgeordneten, die durchaus auch ranghoch waren, mit denen wir am Vortag gesprochen haben, glaube ich, da hieß es immer, nein, wir haben sie noch nicht, wir warten. Wir sind gespannt drauf, aber in der Tat, einen Redaktionsschluss in Anführungsstrichen wollte man uns da nicht sagen, oder Christian? Hattest du sie eher?
Definitiv nicht. Das Einzige, was ich gehört habe, dass es am Vorabend so gegen 22 Uhr wohl den Punkt gab, wo man gesagt hat, so, jetzt haben wir es soweit im Sack, jetzt arbeiten wir nur noch an Kleinigkeiten. Aber im Vorfeld gab es mit Sicherheit immer mal wieder so eine Art Rückkopplung, dass man zu einzelnen Fraktionen gegangen ist und dann aber im kleineren Kreis wahrscheinlich mal so das Wasser getestet hat. Wie ist das bei dem Thema? Was braucht ihr da? Was geht auf gar keinen Fall? Aber das ganze große Ding ist, glaube ich, wirklich morgens 8 Uhr rausgeschickt worden und dann konnten alle noch mal schnell drüber gucken.
Es ist ja eine interessante Spannungswelt. Ich meine, wir im Rückblick und wenn man nicht so eng dran ist, dann kann man ja vielleicht sagen, warum macht ihr da so ein Theater drum? Also jetzt hat sie 40 Stimmen mehr bekommen, als sie braucht. Wie viel will sie denn noch, um sicher zu sein? 361, ja, in der Tat, das ist eine nicht ganz einfache Klippe, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn Leute drüber sprachen und sagen, wow, 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 wir wissen nicht genau, da muss man wirklich ganz genau hinschauen, dann ist die Erfahrung von 2019 eben so prägend gewesen. Die Tatsache, dass es nur 9 Stimmen mehr waren, mit all dem Chaos, das in den Tagen davor eine ganze Brüsseler Journalistengeneration geprägt hat, die nicht aufhören, von diesen Tagen zu reden, in denen es drunter und drüber ging, Spitzenkandidat hin oder her, Webers Karriereträume platzten, Nachfolger durchfielen und plötzlich eine Frau Kommissionspräsidentin wurde, mit der nun wirklich niemand gerechnet hat. Ist diese Folie eine, von der ihr auch sagt, ja, das muss man mit ins Kalkül ziehen?
Ich denke schon, alle werden im Vorfeld sich gedacht haben, wir können nicht nochmal so ein Spektakel aufführen. Und so mein Eindruck von Ursula von der Leyen, die ich auch in Berlin schon mal beobachtet habe, ist, glaube ich, ein absolutes auf Nummer sicher gehen. Ich bin mir sehr sicher, ich will jetzt nicht sagen, dass die da jetzt in ihrem Büro eine große Fototafel hatte, wo alle 720 Abgeordneten draufstanden, wo sie dann markiert hat, sicher, unsicher, Wackelkandidat. Aber die wird schon im Vorfeld sehr, sehr genau geguckt haben, wie kriege ich das hin, damit ich nicht eine Blamage erlebe und vor allem damit auch dieser ungeordnete Prozess nicht so nochmal passiert.
Und dennoch bleibt ja dieser Unsicherheitsfaktor dadurch, dass die Wahl geheim war und man es einfach nicht wissen kann, also wer da vielleicht noch eine Rechnung mit von der Leyen offen hat. Also da musste man ja auch wirklich auf Sicherheit spielen, wenn sie nur diesen einen Versuch hat. Und deswegen fand ich, auch wenn sie es am Ende abgezeichnet hat, dass es wahrscheinlich für sie reicht, trotzdem noch relativ spannend bis zum Ende.
Kernfrage war ja, wo sucht sie zusätzliche Stimmen jenseits dieser 3-Parteien-Plattform, die wir alle kennen, EVP, Sozialdemokraten und Liberale, um auf Nummer sicher gehen zu können. Und seit dem Wahlabend haben wir uns gefragt, sucht sie rechts oder sucht sie links oder sucht sie gleichzeitig rechts und links, wohl wissend, dass das Stimmen kosten kann und ein sehr riskantes Spiel ist. Ich fand auch den Stil interessant. Wir wussten seit der ersten großen Debatte, dass diese Anwerbeversuche nicht nur über Fraktionsleitungen gehen, sondern dass es runtergeht bis zum einzelnen Abgeordneten. Und da habe ich durchaus in den letzten Tagen ganz unterschiedliche Vorgehensweisen empfunden. Ich habe mit einem neu gewählten portugiesischen Liberalen gesprochen, der, wir saßen in seinem Büro, das war irgendwie alles noch sehr neu für ihn, und er sagte, ich stimme für sie. Ich stimme für sie, weil sie sich die Zeit genommen hat. Ich habe 45 Minuten mit ihr im Einzelgespräch gesessen. Ich habe die Sachen, die mich stören, auf den Tisch legen können, und jetzt danach bin ich überzeugt, dass wir eine gute Legislatur hinkriegen. Ganz anderer Fall, gleiche Fraktion, Moritz Körner. Moritz Körner ist jemand, der in den vergangenen Jahren als FDP-Politiker immer rechtsstaatliche Dinge in den Vordergrund stellt, Kritik hatte an der Kommission. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind es nicht nur inhaltliche Punkte, die die FDP-Abgeordneten dazu bewogen haben, Nein zu sagen, sondern es sind auch Stilfragen, die Tatsache, dass Nachfragen formuliert wurden, die nicht oder zu spät beantwortet wurden. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also ich würde schon sagen, wenn man das jetzt nachzeichnen könnte, welche Gespräche da alle stattgefunden haben, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass das ein strategisches Gesamtkunstwerk war. Also diese vielen Gespräche, auch das, was du gesagt hast, diese individuelle Ansprache, kann man sich ja kaum vorstellen, dass dann da auf einmal die Kommissionspräsidentin da sitzt und sich diese Zeit nimmt, deren Zeitbudget ja auch sehr begrenzt ist. Und dann genau das auf den Tisch zu werfen, was am Ende dann, wo jeder so ein bisschen das Gefühl hat, ja klar, diese Leitlinien, die tragen ja sogar meine Handschrift oder unsere Handschrift unserer Partei, ohne natürlich gleichzeitig wieder andere Leute so sehr abzuschrecken, dass sie abspringen. Wobei, als ich gestern die Rede hörte, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu flapsig formuliert ist, aber ich hatte so ein bisschen das Bild von diesen Marktschreiern, die sagen, ich muss verrückt sein, ich pack euch noch einen Aal oben mit drauf und hier noch eine Kiste Bananen. Also das war schon krass, was sie da so alles dann da so plötzlich in den Ring geworfen hat.
Ja, aber ich fand, es war auch viel in die Richtung, ich versuch's mal allen irgendwie recht zu machen, und wo sie wirklich sehr stark balancieren musste. Also ich fand insbesondere, wenn wir kurz inhaltlich reingucken, beim Thema Klima, das sie ja rhetorisch zumindest in ihrer Rede deutlich zurückgefahren hat, wo sie auch sofort, nachdem sie den Klimaschutzplan, den Green Deal erwähnt hat, hinterhergeschoben hat, aber technologieoffen, aber pragmatisch, um eben deutlich zu machen, dass ihre Priorität jetzt erstmal Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit sind und wo sie dann immer wieder hin und her schwanken musste, ja, aber für die junge Generation ist uns ja das Klima wichtig, aber das muss eben auch mit wirtschaftlichem Wachstum einhergehen. Also ich finde, da wird es dann auch irgendwann beliebig, was man sagt. Nichtsdestotrotz hat es ja aber dann insbesondere für die Grünen, wenn man ihnen glauben mag, wie sie es angekündigt haben, dann deutlich gereicht, um sie zu überzeugen. Auch wenn sie gesagt haben, das ist kein grünes Programm.
Ja, und das ist natürlich, glaube ich, dann wieder die Kunst der Formulierung, die Kunst der Begriffe. Ich erinnere mich noch, in Berlin gab es dann plötzlich das Gute-Kita-Gesetz. Und jetzt gibt es eben nach dem Green Deal den Clean Industry Deal. Da ist dann gleich beides drin. Das ist clean, also wir machen das umweltfreundlich, aber trotzdem schauen wir auf die Industrie. Das ist, glaube ich, die Kunst, etwas zu versprechen, wo dann hinterher genug Leute sagen, greife ich zu.
Aber es ist natürlich auch gleichzeitig leicht zu durchschauen, oder? Ja. Also ich meine, das ist alles so offensichtlich, aber es war am Ende effektiv und es wird ihr wahrscheinlich bald egal sein, wie beliebig sie sich in dieser Rede ausgedrückt hat. Was ihr nicht egal ist, ist, wenn sie einen Strich drunter macht, was für Schulden sind da entstanden für die Stimmen, die sie bekommen hat? Wo muss sie liefern, um nicht Gefahr zu laufen, dass sich ein René Repasi, Chef der SPD-Abgeordneten, irgendwann hinstellt und sagt, so war das nicht abgemacht. Wir haben ihr ein Vertrauen geschenkt, das sich bei diesem oder diesem Punkt, über den wir hier jetzt verhandeln, beweisen muss. Und wir sind unzufrieden. Gleiches kann bei den Grünen passieren. Welche Schulden ist sie da eingegangen? Was glaubt ihr, ist das Mindestmaß dessen, das geliefert werden muss? Und nächste Frage gleich auch an euch. Wir wissen ja nicht, wie die Fratellis abgestimmt haben. Sie haben gesagt, wir haben gegen sie gestimmt. Da ist sie in dieser Rede auch den Grünen einfach zu sehr entgegengekommen. Heißt das, sie muss keine Rücksicht nehmen auf die Konservativeren jenseits der EVP?
Also ich glaube, worauf sie achten muss und was die Sozialdemokraten ja sehr stark gemacht haben, ist nicht zu weit auf die Rechtskonservativen, auf die EKR zuzugehen. Also da haben die Sozialdemokraten ja im Vorfeld schon erreicht, dass sie keine direkten Gespräche mit ihnen geführt hat und dass sie eben jetzt sagen, wir werden genau darauf gucken, inwieweit da die Zusammenarbeit reicht. Allerdings, Klammer auf, es gab ja auch deutliche Zustimmung, als im Vorfeld schon die Vizepräsidentenposten verteilt wurden und die EKR ist da eindeutig nicht leer ausgegangen. Also da hat man auch von sozialdemokratischer Seite, wo man vorher gesagt hat, nein, wir wollen nicht mit den Rechtskonservativen zusammenarbeiten, da hat man dann plötzlich sich überwinden können, dafür zu stimmen. Aber ich glaube, dass es für die Sozialdemokraten sehr stark daran hängt, inhaltlich glaube ich, dass diese Zugeständnisse zu Wohnungsbau im Prinzip ein bisschen geschenkt sind, weil da die EU sowieso nicht allzu viel zu machen kann.
Vielleicht hilft es auch nochmal zu unterscheiden, dass das im Prinzip zwei Hürden sind. Jetzt geht es einmal oder ging es einmal darum, Ursula von der Leyen über die Hürde zu bringen, dass sie jetzt, wie man das jetzt hier so schön sagt, President-elect ist und dann irgendwann noch die Kommission zusammenbaut und dann irgendwann kann es mit der Arbeit losgehen und dass man danach dann im offenen Wasser der Mehrheitsfindung des Europäischen Parlaments ist und da wird sich dann zeigen, ob diese Mehrheiten halten. Aber das ist jetzt nicht so gänzlich neu. Das war eigentlich immer das Merkmal dieses Europäischen Parlaments, dass man sich für Projekte Mehrheiten immer wieder neu zusammensuchen muss.
Ich will noch einen zusätzlichen Aspekt erwähnen. Ich habe mit Katharina Barley gesprochen, der SPD-Abgeordneten, Vizepräsidentin jetzt des Europäischen Parlaments. Und es ging um die Frage, das war noch vor der Wahl, kann Trump, kann Orban, kann das internationale Umfeld diese Wahl beeinflussen, insofern als dass Abgeordnete, die möglicherweise nicht begeistert sind von Ursula von der Leyen angesichts des Umfelds sagen, das ist mir zu heikel, hier eine Krise auszulösen, deren Weiterungen nicht zu kalkulieren sind. Ich nehme als Beispiel so einen Mann wie Daniel Freund, ein Abgeordneter der Grünen, hochkritisch gegenüber der Kommission, wenn es um Fragen von Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit, Ungarn, Polen geht, der sich nach der Wahl, er hat für sie gestimmt, in einer schriftlichen Mitteilung erklärt hat, und seine Gründe dafür genannt hat. Und er ist richtig davon ausgegangen, dass vermutlich der ein oder andere Anhänger Fragezeichen hat, ob das so ist. Er hat es begründet, dass es A, eine strategische Chance für die Grünen war, Teil der Koalition zu werden. Das wollten die Grünen, aber B, eben auch, dass eine Nein-Stimme und ein Scheitern Ursula von der Leyens unabsehbare Folgen gehabt hätte. Wie seht ihr es? War Freund da alleine oder hat das sehr geholfen?
Nee, also ich glaube, das war bei vielen im Kopf, auch bei jüngeren Abgeordneten, die neu reinkommen, die ja vielleicht mit noch mehr Idealen reingehen und sagen, will ich jetzt leichtfertig meine Stimme verschenken, obwohl ich eigentlich mit der Politik von Ursula von der Leyen nicht so richtig klarkomme. Aber gleichzeitig dieses Drohszenario, was passiert, wenn das hier in die Hose geht, in welches Gewässer kommen wir da, wenn Trump am Horizont auch noch droht? Ich würde sagen, dass das einem größeren Teil der Zweifler noch mal geholfen hat, am Ende doch zuzustimmen.
Aber auch bei den Grünen würde ich sagen, eine Art Anerkennen der Realitäten, dass sie einfach keine Rolle spielen werden, wenn sie jetzt nicht zeigen, wir sind bereit mitzumachen und Teil einer sogenannten Mehrheit der Mitte zu sein, weil sie seit dem Wahlabend wissen, es gibt in diesem Parlament keine Mehrheiten auf der linken Seite mehr. Und wir müssen jetzt zeigen, dass wir auch bereit sind, von der Leyen mitzutragen, damit wir danach noch irgendwie eine Rolle spielen. Ich glaube auch, dass das ja viel dazu beigetragen hat. Und natürlich ist es dann einfacher, nach außen zu sagen, wir sind aber dafür, dass das Parlament nicht ins Chaos stürzt und helfen damit für Stabilität.
Wir haben das ja im Podcast am Mittwoch schon besprochen, als es um die Folgen einer möglichen Trump-Präsidentschaft ging. Und natürlich war Europa da Thema und die Tatsache, dass eine stabile Mehrheit für Ursula von der Leyen hier ein Anker sein kann, auf den wir im Moment nicht verzichten können. Es ist ja interessant, wenn wir jetzt auf die Institutionen schauen. Es geht ja nicht nur ums Parlament, es geht auch um die Kommission durch die Wahl von der Leyen, es geht um den Europäischen Rat. Und da wird sich vermutlich einiges verschieben in den nächsten Jahren. Mein Eindruck ist, wir haben eine überzeugende Mehrheit für eine Parlamentspräsidentin Metsola, ein Rekordergebnis für sie. Wir haben ein deutlich besseres Ergebnis in der Kommission, Ursula von der Leyen mit mehr als 40 Stimmen über den Durst. Kann es sein, dass hier der Europäische Rat, der Club der Staats- und Regierungschefs, der Problembär in diesem Trio wird? Denn wir wissen alle um die Wahlergebnisse allein der jüngsten Vergangenheit mit Blick auf die Niederlande, mit ungeklärten Verhältnissen in Frankreich, dass da Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind, ist nicht zu bestreiten. Was glaubt ihr, wird das bewirken?
Ja, ich glaube, das ist wirklich das schwierigere Problem. Denn wir haben die großen Mitgliedstaaten, die entweder sehr, sehr schwach daherkommen, wenn wir mal über Frankreich sprechen. Auch Deutschland würde ich da in Teilen mit einsortieren. Und dann haben wir andere Staaten, wo sich die Macht deutlich nach rechts jetzt neigt. Und dann haben wir nicht nur einen Problembären mit Viktor Orban, sondern gleich eine ganze Ansammlung. Und das macht die Meinungsbildung und die Entscheidungsfindung im Rat wirklich super schwierig.
Und deswegen glaube ich auch nicht, auch wenn das jetzt nach der Abstimmung vielleicht so wirken könnte, dass die Rechtskonservativen deutlich außen vor sind, aber dass sie ja mit Meloni in Italien im Rat so eine wichtige Kraft sind, dass die jetzt komplett leer ausgehen. Also Klaus, weil du vorhin angesprochen hast, bei wem steht von der Leyen in der Schuld? Als nächstes kommt natürlich die Frage, wie werden die Kommissarsposten verteilt? Also da ist natürlich auch eine Frage, wie fühlt sich Meloni dann eingebunden, was bekommt ihr Land da zum Beispiel für ein Dossier zugeteilt? Also ich glaube, da wird man schon nochmal genau gucken, wer von diesen Kräften wird denn da mitgestalten, beziehungsweise bei wem macht es vielleicht auch keinen Sinn. Und da hat sich ja auch Ursula von der Leyen gestern sehr scharf abgegrenzt von Viktor Orbans Besuch bei Putin. Natürlich auch wahltaktisch, weil sie dann wieder auf Stimmenfang gehen kann und von den Orban-Leuten kriegt sie sowieso nichts. Aber das war ja auch ein Moment, wo sie eigentlich wahnsinnig langen Applaus bekommen hat.
Das finde ich übrigens auch sehr, sehr interessant. Das hat ja Moritz Körner von der FDP auch offen gesagt. Er hat ja gesagt, wenn jetzt nicht die Wahl von der Leyen diese Woche angestanden hätte, dann ist er sich nicht sicher, dass tatsächlich dieser Boykott, Teilboykott gegen die Ratspräsidentschaft gekommen wäre. Und jetzt könnte man ja sagen, da missbraucht sie dann so ein bisschen die Kommission für ihre eigene Sache. Gleichzeitig stößt das jetzt zum Beispiel bei Daniel Freund auch auf Zustimmung. Der Daniel Freund, der aber damals, als kurz vor dem EU-Gipfel Milliarden für Ungarn freigegeben wurden, gesagt hat, was ist denn das für ein Timing? Das geht ja wohl gar nicht. Also das ist halt auch alles nicht ganz konsistent, ne?
Teilboykott, das steht für die Tatsache, dass die Kommission reagiert hat auf die Alleingänge von Viktor Orban mit der Ankündigung, nur noch Beamte, nicht Kommissare zu informellen Räten in das Gastland, in diesem Falle Ungarn, zu schicken. Und es ist nach wie vor eine Diskussion im Gange, ob diese Ministerräte jetzt stattfinden unter Beteiligung auch der Minister aus den Mitgliedsländern oder ob einige sagen werden, nein, das machen wir auf keinen Fall. Ob da eine gemeinsame Linie gegen Orban gefunden wird, ist alles andere als offensichtlich. Eine ziemlich typische Brüsseler Geschichte. Du hast mir da ein Stichwort gegeben, Caro, über die nächsten Schritte, nämlich die Bildung der Kommission. Ich sagte es, das alles ist ein langes Verfahren für jemand, der meinetwegen die Sache im Bundestag verfolgt, wo dann ein Bundeskanzler gewählt wird, dann kann es losgehen, der Koalitionsvertrag steht, die Minister sind benannt, die werden vereidigt, dann geht man nochmal essen und am nächsten Tag wird regiert. Das ist ja hier anders. Wir werden es jetzt noch mit 2-3 Monaten zu tun haben, in denen das Parlament erneut eine wichtige Rolle hat, indem sie Kommissarsvorschläge der Mitgliedsländer prüft durch Anhörungen. Aber wieder ist es ja so, und ich habe dich, Caro, gehört im Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie hat es auch gestern Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt und geklagt. Das ist natürlich jemand mit der frischen Erfahrung des Bundestags im Rücken und sagt, was ist hier eigentlich los? Das kann doch nicht sein, dass die Gewichte derart ungleich verteilt sind, dass die Mitgliedsländer eine einzige Person vorschlagen, über die wir dann zu befinden haben. Und wenn wir sie ablehnen, dann entsteht eine große Krise. Kann doch wohl nicht sein, dass das viel mit Demokratie zu tun hat. Bei den Kommissaren ist es ja ähnlich. Da kann man sich nicht irgendwie jemanden aussuchen, der einem gefällt. Da wird das von den Mitgliedsländern benannt. Wie groß ist das Gewicht der Nationalstaaten da? Denn es sind ja, wenn ich das richtig sehe, in den Vorjahren auch schon Kommissarsvorschläge durchgefallen.
Also ich würde sagen, es ist noch nicht ein Drama und es ist ja auch nicht bedingungslos oder alternativlos, dass ein Vorschlag gemacht wird und diese Person muss dann akzeptiert werden. Es gab immer mal wieder Fälle, wo Kommissarin oder Kommissarsbewerberinnen am Ende dann nicht durch dieses Grillen, durch diese Anhörung durchgekommen sind und dann musste eben jemand Neues geschickt werden. Interessant ist, auch Ursula von der Leyen möchte ja jetzt von den Mitgliedstaaten gerne 2 Vorschläge haben, also Mann und Frau. Da wird sich auch diesmal wieder nicht jeder dran halten, jedes Mitgliedsland. Und da kann sie da, glaube ich, auch nicht viel machen. Sie kann ja nur so ein bisschen unterm Teppich andeuten, also wenn ihr uns nur einen Mann schickt, dann wird es möglicherweise für euch auch das Portfolio kleiner ausfallen. Weil das wird ja auch nochmal eine riesen Puzzlearbeit, weil ja, sagen wir mal, es gibt attraktivere Posten und es gibt so semi-attraktive Posten. Auch jetzt, was sie da vorgeschlagen hat, ein Kommissar für Wohnungsbau. Da darf man ja auch mal die Frage dran machen, was darf der denn hinterher eigentlich? Oder hat er dann einen netten Titel, aber keine wirkliche Arbeitsumgebung, die er da haben kann? Also das wird noch ein großes Puzzlespiel.
Caro, dein Blick auf die nächste Kommission, worauf schaust du besonders? Denn Christian hat gerade 2 Posten genannt, die möglicherweise, ich will nicht sagen unter ferner Liefen rangieren, aber dann doch von vielen im Moment als Kosmetik anerkannt werden. Gleichzeitig reden wir in den letzten Wochen über einen möglichen Verteidigungskommissar. Da ist es etwas ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob diese Idee langsam aber sicher abgeräumt wird, denn die Nationalstaaten sind da, so ist mein Eindruck, wenig begeistert, dass es hier in einem Bereich, in dem sie Zuständigkeiten haben, jemanden in Brüssel gibt, womöglich noch einen Mann oder eine Frau, die dieses Amt mit sehr viel Aufmerksamkeit auszufüllen vermag. Siehst du große Veränderungen, Caro?
Also auffällig fand ich gestern, dass von der Leyen zig neue Vorschläge gemacht hat. Es gibt ja nicht nur einen neuen Kommissar für Wohnungsbau, sondern auch für den Mittelmeerraum. Da geht es darum, das war unter der Überschrift, würde ich jetzt mal nennen, ein härterer Kurs in der Migration, dass von der Leyen gesagt hat, wir brauchen mehr Deals, wie wir sie zum Beispiel schon mit Tunesien oder mit Ägypten haben. Und deswegen wollen wir da speziell einen neuen Kommissarsposten für machen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie dann die Zuschnitte erfolgen werden, weil man kann ja nicht nur Kommissare hinzufügen. Irgendwas müsste ja vielleicht wegfallen und zusammengelegt werden. Und ich glaube aber, worauf alle schielen, sind die besonders beliebten Dossiers, also Wirtschaft, Binnenmarkt, Wettbewerb, also dass man sich da sehr keilen wird. Es gibt ja auch noch die Frage von Nicola Schmid, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten aus Luxemburg, der auch gerne einen Posten hätte. In Luxemburg sind aber die Sozialdemokraten nicht mehr an der Macht. Deswegen wäre da auf das Wohlwollen von Luc Frieden angewiesen. Also alles kompliziert. Und dann kommt da ja auch noch hinzu, es gibt noch so hervorgehobene Kommissarsposten, Vize und exekutiver Vize. Also ich bin gespannt, wie das gelöst werden soll. Von der Leyen möchte das den Sommer über angehen, hat er jetzt gesagt. Erstmal nimmt sie sich 2 Tage Auszeit. Aber ich glaube, danach wird sie damit gut zu tun haben.
Vielleicht noch zu dem Verteidigungskommissar. Ich glaube, dass das ja eigentlich immer eher so ein Rüstungsbinnenmarktkommissar gedacht war, weil alles andere, da fehlt ja auch der EU die Kompetenz. Es wäre natürlich fast schon schade, wenn es den nicht geben würde, weil ich glaube, dass die von dir schon angesprochene Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja hier den aufgewerteten Verteidigungsausschuss übernehmen soll, die braucht ja eigentlich auch einen Gegenspieler. Die kann sich ja nicht nur an Frau von der Leyen die ganze Zeit abarbeiten. In dem Zusammenhang würde mich eigentlich auch nochmal interessieren, wie ihr das seht, dass die deutsche FDP geschlossen mit Nein gestimmt hat.
Also mich hat zum einen überrascht, dass sie geschlossen abstimmen. Am Anfang dachte ich, hey, das zeichnet doch dieses Parlament aus, dass der Abgeordnete sich ein Bild macht. Und warum ist das ein Problem, wenn, keine Ahnung, ein Moritz Körner sagt, Rechtsstaatlichkeit, das reicht mir nicht, ich stimme mit Nein. Oder wenn eine Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, ich kenne das politische Umfeld, mir ist an Stabilität gelegen, die kriegt jetzt meinen Segen. Sie haben sich anders entschieden, sie wollten als Gruppe entscheiden, dafür werden sie Gründe haben. Ich sehe, dass sie in der Presse mit wenig Verständnis beurteilt werden. Entweder herrscht da ein Tenor vor, die sind noch viel zu sehr aus der deutschen Politik her bestimmt, oder aber sie hängen sich an Stilfragen auf. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat es ja mit einem sehr wichtigen inhaltlichen Argument begründet, nämlich mit einer fehlenden Festlegung, dass es keine Gemeinschaftsschulden gibt. Das ist eine Frage, die in der Tat hoch umstritten ist. Wir kennen die Position von Christian Lindner dazu in seiner Person als Parteivorsitzender, als Bundesfinanzminister mit all den Positionen, die in der Ampel so schwierig sind, wenn es um gemeinschaftliche Schulden geht. Olaf Scholz ist da aus meinem Eindruck ganz nah bei ihm, insbesondere wenn es um die Verteidigungsinvestitionen geht, wo er sagt, wie kommen wir dazu, irgendwelche Rüstungsbeschaffungen anderer Nationalstaaten mit Schulden zu finanzieren. So wird das sicher nicht kommen. Das heißt, das, was Ursula von der Leyen da vorhat, das sind ja gewaltige Summen im Spiel, um verteidigungspolitisch hier eine Rolle zu spielen. Ich glaube, das wird gestutzt werden. Ich bedauere das, weil es ist natürlich kontraproduktiv, wenn man das Ziel verfolgt, gegenüber den USA hier als europäische Verbündete, und ich sage jetzt bewusst Verbündete, weil ich glaube, dass die NATO und die EU hier sehr eng aneinander rücken werden und dass die Zusammenarbeit sehr viel stärker werden muss, damit das Ganze effektiv wird. Das wird natürlich umso geringer ausfallen, wie weniger Masse dafür zur Verfügung steht. Seht ihr es anders?
Ja, dieses Thema gemeinsames Schulden machen, gemeinsam Geld zusammenzubringen, das ist ja, sagen wir, das Dauerreizthema. Und wann immer man die Atmosphäre in Verhandlungen vergiften möchte oder da eine Stinkbombe reinwerfen will, dann bringt man ja die 50 Shades of Eurobonds dann da irgendwie mit rein. Und ich sehe auch noch nicht, dass da der Druck so groß wird, dass man sagt, wir müssen das jetzt wieder machen. Man hat es ja nun einmal gemacht. Und dass das so schnell wiederkommt, glaube ich nicht. Und ich glaube, das weiß Ursula von der Leyen auch.
Ja, also sie hat es ja wirklich nicht sehr konkret gemacht gestern, also dass sie einfach dazu nichts gesagt hat, wofür das Geld für mehr gemeinsame Initiativen bei der Verteidigung herkommen soll. Und ja, wenn man es ergänzen kann, also eigentlich alles, was sie gesagt hat, ihre Versprechungen, da ist ja viel nicht klar. Da kann man, finde ich, jetzt noch wenig dazu sagen. Ja.
Vielleicht könnte man doch zur FDP dann sagen, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass von der Leyen sehr viel vage Sachen gemacht hat und viele schöne Begriffe. Man könnte sie fast sogar dann dafür loben, dass sie sagen, nö, wir lassen uns bei diesem Spiel nicht fangen. Wir sind eben dagegen. Die müssen dann allerdings auch damit leben, dass sie jetzt markiert sind als diejenigen, die eben dagegen waren.
Ja, da kommt, stellt euch vor, es wären am Ende 358 Stimmen gewesen. Und man hätte gesehen, dass die 5 FDP-Abgeordneten dagegen gestimmt haben, dann wäre das Echo sicher ein anderes geworden.
Und interessant, ich möchte es wenigstens einmal erwähnt haben, dass die Grünen ja beim letzten Mal, also vor 5 Jahren, die war nicht an Bord, als sie den Green Deal vorgestellt hat, als sie grüne Agenda ganz oben platziert hat. Jetzt sind sie dabei. Also das sind schon spannende Verschiebungen, die man da jetzt gesehen hat.
Ja, auch da noch eine Beobachtung von gestern. Es war ja total zu erkennen, Manfred Weber, die EVP, wollen nun nicht, dass das hinterher wie eine Vierer-Plattform oder Vierer-Unterstützungsgruppe daherkommt. Er wollte da unbedingt einen klaren Strich ziehen. Aber Terry Reinke, mit der wir dann hintergestern nach der Abstimmung noch Interviews gemacht haben, also in jeder zweiten Antwort kam, ja, und dann haben wir vier Parteien, ja, Ursula von der Leyen gewählt. Also ich glaube, zumindest gefühlt sind die jetzt mit an Bord.
Ja, ich glaube, es ist auch mehr als ein Gefühl. Die Grünen verstehen sich als Teil dieses Viererbündnisses und die Konservativen werden bei Abstimmungen nicht umhinkommen, diese 53 Stimmen mit in Betracht zu ziehen. Die Grundlage dafür wurde gestern gelegt. Ich würde vorschlagen, Christian, Caro, wir machen einen Strich drunter für heute. Ich bedanke mich bei euch. Das war die Folge 378 vom Politik-Podcast. Und Feedback wie immer, ich glaube, die Adresse hat sich inzwischen rumgesprochen, politikpodcast@deutschlandfunk.de. Über Signal und WhatsApp geht das Feedback an die Nummer 0160 9130 7007. Freitag gegen Mittag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das waren also nicht nur für mich, wahrscheinlich auch für euch zwei intensive Wochen. Themen wie Biden, wie NATO, wie EU, wichtige Wahlen, all das ist irgendwie ein bisschen ineinander verwoben gewesen. Und ich glaube, mit den beiden Podcasts Mittwoch und Freitag haben wir hier eine hoffentlich interessante Klammer gesetzt. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.